Hey und herzlich willkommen zu Mord mit Folgen. Mein Name ist Erik und das ist mein True Crime Podcast, also wahre Verbrechen. In diesem Podcast erzähle ich euch von wahren Kriminalfällen und erläutere ihre juristischen Folgen. Sollte ich hier mal etwas lockerer sprechen oder etwas lachen, ist es natürlich nicht, weil ich nicht ernst genug bin, sondern einfach, weil ich ein bisschen was im Runterkommen brauche und alles, was hier gesagt wird, ist natürlich auch in keinster Weise irgendwem gegenüber böse gemeint. Und damit herzlich willkommen zur 42. Folge von Mord mit Folgen. Heute, nach unserer letzten Folge, wieder eine etwas besonderere Folge, denn heute geht es wieder um meine Erfahrungen, wenn auch diesmal gute Erfahrungen. Folgender Hintergrund. Und zwar habe ich ein Praktikum absolviert, eine Woche bei einer Strafrechtskanzlei in Mannheim. Dort war ich am Landgericht Mannheim und habe über diese Woche einen Bericht geschrieben und ich werde diesen Bericht bzw. Teile dieses Berichtes nun vorlesen. Ich werde vorlesen meinen Tagesablauf, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, wie es für mich war und was ich getan habe. Ich möchte erwähnen, dass ich keine Namen erwähnen werde und auch viele kleine Details nicht mit reinnehmen kann. Dann möchte ich noch einmal kurz Danke sagen, dass die letzte Folge bei euch so gut angekommen ist. Es war ja wirklich eine intensivere Folge und dafür gibt es heute allerdings kaum Trigger. Und vergesst nicht, diesen Podcast auf Spotify und anderen Plattformen mit 5 Sternen zu bewerten. Und jetzt starten wir mit Tag 1. Mein erster Tag an der Strafanwaltskanzlei begann nach meiner einstündigen Anreise damit, um 12 Uhr an der Kanzlei von Herrn anzukommen. Seine Frau nahm mich in Empfang und ein paar Minuten später zeigte sich dann auch Herr. Er begrüßte mich und erklärte mir grob, wie in etwa meine Praktikumstage aussehen werden. Am heutigen Tage würden wir in eine Strafrechtsverhandlung am Landgericht Mannheim gehen. Nachdem er mir nach dem Bewusstsein meiner Schweigepflicht fragte, ließ er mich in 2 Anklageschriften einlesen. Dies dauerte ungefähr 10 Minuten und danach machten wir uns auch schon auf zum Landgericht, welches gut 5 Minuten Fußweg von der Kanzlei entfernt war. In dieser Zeit redeten wir etwas über unsere Hobbys und über seinen Weg zum Strafverteidiger. Wir kamen also am Landgericht an und begrüßten die angehörigen Verwandten sowie alle Richter, Schöffen und die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte wurde aus der JVA Mannheim eingeliefert. Als wir uns im Gerichtssaal niederließen, wurde es ruhiger. Darauf folgend kamen der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft sowie die Anwalt des Nebenklägers und die Richter und Schöffen hinzu. Wir erhoben uns, bis wir vom Vorsitzenden Richter gebeten wurden, uns zu setzen. Ich war etwas aufgeregt. Auch wenn ich schon wusste, wie ein Gerichtsverfahren vor dem Landgericht abläuft, war ich beeindruckt. Das Einzige, was ich nicht erwartete, war, dass der Saal so kalt und die Stühle so ungemütlich waren. Nach dem 4-stündigen Verfahren musste ich erstmal laufend neu lernen. Die Kammer des Gerichts, also die Personen des Gerichts, bestand aus dem Vorsitzenden Richter, 2 anderen Richtern und 2 Schöffen, also eine 5-köpfige Kammer. Diese wird nur bei schwereren Verfahren eingesetzt, denn normal bleiben die beiden Nebenrichter aus. Das ist dann eine 3-köpfige Kammer. Nachdem wir uns nun also widersetzten, begann das Verfahren und die Staatsanwaltschaft las die Anklageschrift vor. Ich bin zwar der Schweigepflicht unterbunden, kann aber dennoch grob den Verlauf laut Anklageschrift erzählen. Der Angeklagte soll unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen Türsteher 2-mal mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Der Geschädigte überlebte. Daher Anklagepunkt für Strafbarkeit des versuchten Mordes gemäß § 105 Absatz 3 Seite 2 JGG und des Drogenkonsums gemäß § 29 BTMG. Darauf wurden sämtliche Personalien, Lebenslauf, Konsumgeschichte und vieles weiteres des Angeklagten abgefragt, worauf er nicht von seinem Schweigerecht Gebrauch machte und alles offen erzählte. Jedoch an die Tat selber sowie an den Tatzeitpunkt konnte er sich nicht mehr erinnern. Und genau das war auch die Verteidigungsstrategie. Unwissenheit und ein fehlendes Gedächtnis. Das Ziel der Rechtsverteidiger war es, dem Angeklagten eine Therapie zu ermöglichen und eine verminderte Schuldfähigkeit oder gar eine totale Schuldenfähigkeit zu bieten. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft stand allerdings, sie muten ihm eine volle Schuldfähigkeit zu. Ein Gutachter wird morgen eintreffen, um das zu beurteilen. Als es dann zum Tathergang kam, wurden uns Bilder und Videos des Angriffes und der Wunden gezeigt. Der Geschädigte überlebte die großen Wunden am Hals gerade so. Im Video war zu sehen, wie der Angeklagte eine Bewegung in Richtung des Halses des Geschädigten macht, als würde er ihn schlagen. Daraufhin strömt allerdings das Blut und der Geschädigte bemerkte, dass sich eine Klinge in der Hand des Angeklagten befand. Der Barkeeper des Lokals bekam davon mit und stürzte sich auf den Angeklagten, wobei sie auch ihm einige Verletzungen hinzufügten. Doch das war nichts weiteres als Notwehr. Der Nebenkläger, der gleichzeitig der Geschädigte war, erschien nicht zum Gerichtstermin, ließ sich jedoch durch seinen Anwalt vertreten. Dieser ließ ausrichten, dass es zu der Tat gekommen sei, weil der Angeklagte Drogen konsumierte und daraufhin vom Geschädigten darauf hingewiesen wurde, das Lokal zu verlassen. Die Beweisaufnahme war nun also eröffnet und es traten einige Zeugen auf, von denen und ihren Aussagen ich leider nichts erzählen darf. Um 16 Uhr wurden wir also vom Gericht entlassen und Herr verabschiedete sich von mir. Am zweiten Praktikumstag würde die Verhandlung um 8:45 Uhr weitergehen und ich war sehr gespannt, wie es laufen würde. Insgesamt habe ich an meinem ersten Tag zwar nicht viel gelernt, weil mir das meiste schon bekannt war, aber ich konnte es hautnah miterleben und einige neue interessante Erfahrungen mitnehmen. Tag 2. An meinem zweiten Tag kam ich um 8:15 Uhr am Landgericht Mannheim an, welches gerade aufgeschlossen wurde. Ich konnte erstaunlicherweise ohne Anmeldung und Kontrolle eintreten, was mich etwas verwunderte. Nach einer Weile trafen dann auch die Prozesseingeladenen ein, also die Familien des Angeklagten und des Geschädigten. Ich habe mich dann erst eine Weile mit der Familie des Angeklagten unterhalten, was sehr interessant war. Dass sie so etwas je erleben würden, hätten sie niemals gedacht. Danach sprach ich auch noch mit dem Geschädigten selber. Dieser würde gleich in der Verhandlung auch als Nebenkläger und ebenfalls Zeuge auftreten. Als dann auch der vorsitzende Richter und der etwas verspätete eintraten, wurden wir in den Gerichtssaal 2 gelassen. Dieser war deutlich gemütlicher, kleiner und wärmer als der erste. Also war ich schon mal etwas gut gelaunt. Die Verhandlung wurde eröffnet und es ging weiter mit der Beweisaufnahme, beziehungsweise weitere Zeugen traten auf. Stellten sich einige neue Fakten heraus und es wurde auch wieder etwas emotionaler, da nun auch die Angehörigen und an der Tat Beteiligten aussagten. Um 10:29 Uhr trat der Geschädigte als Zeuge auf und berichtete erneut von der Tat, wie er im Anschluss damit umging. Noch heute befindet er sich in Therapie und leidet unter Schlafstörungen. Am Ende seiner Aussage fragten die Rechtsverteidiger des Angeklagten, den Geschädigten, ob der Angeklagte eine persönliche Entschuldigung ablegen könnte, auch wenn er sich nicht mehr an die Tat erinnere. Der Geschädigte stimmte zu und der Angeklagte fasste ein paar entschuldigende Worte. Ihm war die Reue seit Prozessbeginn deutlich anzusehen. Dass er die Tat begangen hatte, stand von Anfang an außer Frage. Es wurde also nur noch über das Strafmaß verhandelt. Der anwesende Oberstaatsanwalt wurde aufgefordert, in der nächsten, morgen stattfindenden Verhandlung das Tatwerkzeug, also das Messer, mitzubringen. Danach gab es eine einstündige Mittagspause. Eigentlich würde ich jetzt um 12:30 Uhr schon entlassen werden, aber ich entscheide mich dazu, die Verhandlung noch weiter zu besuchen, da sie mich sehr interessiert und ein Gutachter hereinkommen wird, den ich nicht verpassen will. Ich bin gespannt. Nach der Mittagspause ging es weiter mit den Zeugen, welche am Tatort und am Zeitpunkt anwesend waren. Außerdem waren noch einige Polizisten dabei, jedoch stellte sich nichts Neues bis dahin heraus. Ich begann zu merken, wie unterschiedlich es ist, Dinge von außen zu bewerten und wirklich dabei zu sein. Von außen hat jemand jemanden verletzt und der menschliche Instinkt fordert sofort eine Strafe. Doch wenn man die Person, die Eltern und Angehörigen sowie alles Hintergrundwissen kennt, guckt man ganz anders auf die Sache. Ich bemerke zu realisieren, dass dass hier kein versuchter Mord vorliegt, wie es die Staatsanwaltschaft fordert. Wenn ich diesen Fall von außen, zum Beispiel in meinem Podcast, berichten würde, würde ich anders auf die Sache blicken. Den Angeschuldigten zu sehen, zu kennen und alle Informationen zu haben, macht es deutlich schwieriger, ein gerechtes Urteil zu finden. Und das ist genau, warum von außen betrachtet Strafen so milde aussehen. Wir lesen nur in der Zeitung, dass jemand abgestochen wurde und wundern uns, warum der Täter nur 2 Jahre in einer Entzugsklinik bekommt und 18.000 Euro Strafe zahlen muss. Die Person wäre fast gestorben und in 2 Jahren kann der Angeklagte wieder ein, in Anführungsstrichen, normales Leben führen. Das Urteil hier ist noch nicht gesprochen, aber ich habe schon vieles gelernt und mir wurde wieder einmal gezeigt, warum man nicht so schnell urteilen sollte. Es ist komplizierter, als man denkt. Im letzten Teil des Prozesses heute gab es einige Wendepunkte. Die JVA Mannheim empfahl, das Jugendstrafrecht anzuwenden, was der Verteidigung natürlich zugunsten kam. Der Gutachter stellte dazu noch eine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit fest. Jedoch hielt er es aber für unwahrscheinlich, dass der Angeklagte nicht wusste, was er tat und keine Einschätzung für den Grad der Verletzung hatte. Der nächste Prozesstag würde am Montag stattfinden. Dann war mein zweiter Praktikumstag auch schon vorbei und ich machte mich auf den Weg zurück. Ein sehr spannender und emotionaler Tag, an dem ich einige Erkenntnisse mitnehmen konnte. Ich bin sehr gespannt auf den morgigen Prozess. Am dritten Tag meines Praktikums kam ich wieder um 8:30 Uhr in das Mannheimer Landgericht. Der Prozess sollte allerdings erst um 9:10 Uhr beginnen. Ich lernte also noch den Polizeipräsidenten hier in Mannheim kennen und dazu noch einen Polizisten, der mit einem meiner Verwandten, welcher damals Schöffe war, zu tun hatte. Um 9 Uhr also begann der zweite Prozess und ich ging in den Gerichtssaal. Es wurde wieder über einen Angeklagten wegen versuchten Mordes verhandelt. Diesmal bestand die Gerichtskammer wieder aus 5 Köpfen. Jedoch war nur ein Staatsanwalt, kein Nebenkläger und dessen Anwalt und nur Herr als Verteidiger anwesend. Es war also ein anderer Fall. Dementsprechend sah der große Saal sehr leer aus. Die Person sollte den Geschädigten auf einem Fahrrad mit dem Auto überfahren haben. Die Tötungsabsicht dazu. So jedenfalls die Anklageschrift. Der Angeklagte erzählte eine etwas andere Geschichte, als sie in der Anklageschrift stand. Doch in der Situation vergaß er eine Sache zu machen, die ein jeder Mensch in solch einer Situation machen würde. Das machte ihn natürlich unglaubwürdiger und der Staatsanwalt hatte einen großen Vorteil. Nach einer kurzen Pause, in der sehr aufgeregt war, kam ein Hinweis rein vom Vater des Angeklagten. Dieser Hinweis machte den gesamten Vorteil des Staatsanwalts ungültig, da der Angeklagte das, was jeder Mensch in dieser Situation tun würde, nicht einmal tun konnte. Das ließ den Staatsanwalt natürlich in keinem guten Licht dastehen. Weiter im Prozess ging es mit der Beweisaufnahme und es wurden einige Kriminalbeamte sowie vor Ort anwesende Polizisten in den Zeugenstand gerufen. Herr teilte mir an dieser Stelle noch mit, dass später 2 Gutachter in Kraft treten würden, der eine der Staatsanwaltschaft und der eine der Verteidigung. Während den Zeugenaussagen wurden immer wieder Bilder und Videos des Geschehens gezeigt, welche die Tötungsabsicht, wie sie in der Anklageschrift angemerkt war, sehr in Frage stellten. Dazu gab unser Mandant noch einen Drogenmissbrauch zu, den er begangen hatte. Davon hatte man bisher zwar nichts gewusst, doch das war eine Strategie der Verteidigung, die zur Schuldverminderung führen sollte. Nach einigen Zeugen trat dann eine 2-stündige Mittagspause ein, in der ich mich hier in ein sich nahe befindliches Café gesetzt habe und meine heiße Schokolade genieße. Nach der Pause wird es mit den Gutachtern weitergehen und ich bin sehr gespannt, ob der zweite Gutachter. Nach der Pause wird es mit den Gutachtern weitergehen. Die Verhandlung wurde fortgesetzt mit dem letzten Zeugen der Polizei. Dann war auch schon der Gutachter der Staatsanwaltschaft dran. Die Staatsanwaltschaft hatte diesem zur Zeit der Beantragung aber 2 wichtige Punkte nicht gegeben, was sein Gutachten einmal auf den Kopf stellen könnte. Danach trat der Gutachter der Verteidigung auf. Dieser hatte diese beiden Punkte allerdings. Das Verfahren war also danach für den heutigen Tag beendet und ich machte mich wieder auf den Weg zu meinem Stammtisch, wie ich ihn nenne, im Landgericht, um diesen Bericht hier weiterzuschreiben. Das war mein dritter Tag. Tag 4. Mein vierter Tag startete nicht am Donnerstag, wie es eigentlich vorgesehen war, sondern am Montag der nächsten Woche. Ich erblickte also wie gewohnt morgens um 8.15 Uhr das Gesicht des Landgerichts Mannheim. Wie jeden Tag wurde ich nicht kontrolliert und bereitete mich an meinem Stammtisch aus. Nach und nach traf auch die Familie des Angeklagten ein. Es ging wieder um den ersten Fall, mit denen ich mich kurz unterhielt. Um 9.05 Uhr begann also der dritte Tag der Hauptverhandlung des Angeklagten. Die beiden letzten Zeugen wurden gehört, darunter wieder ein Mitarbeiter des Lokals, der den Geschädigten ins Krankenhaus beförderte, oder eine Kriminalbeamtin, die das Krankenhaus besuchte. Bevor es dann an die erste 10-minütige Pause ging, las der vorsitzende Richter noch ein Gutachten eines Rechtsmediziners in Weinheim vor, welches sämtliche Fragen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung beantwortete. Die Verteidigung stimmte außerdem bei allen Punkten des Attentionsantrags zu, welcher zu einer Entschädigungssumme von 15.000 Euro führte, wovon bereits 5.000 Euro überwiesen wurden. Außerdem solle der Angeklagte alle medizinische Versorgung des Geschädigten in der Zukunft zahlen, welche auf die Verletzung zurückzuführen seien. Nach der Pause ging es weiter und eine Jugendhelferin trat auf, welche über den bisherigen Aufenthalt in der U-Haft des Angeklagten erzählte. Dabei berichtete sie davon, dass der Angeklagte sich kooperativ gezeigt hatte, sowohl Gottesdienst besuchte, als auch freiwillige Hilfekurse und freiwillige Arbeit annahm. Es gab keine Auffälligkeiten und der Angeklagte schien seine Tat zutiefst zu bereuen. Schon in der U-Haft stellte der Angeklagte einen Antrag darauf, eine Entschuldigung vor dem Geschädigten oder dem Nebenkläger abzugeben, welcher allerdings erst am zweiten Verhandlungstag der Hauptverhandlung abgeliefert wurde. Sie empfahl, das Jugendstrafrecht anzuwenden und empfahl außerdem die dringende Einweisung in eine Psychiatrie. Damit begannen jetzt also die Plädoyers des Staatsanwalts und der Nebenklägervertreters. Ich dachte mir, wir wären also in wenigen Minuten fertig, doch ich hatte mich gewaltig geirrt, als ich 20 Minuten später immer noch dem Oberstaatsanwalt zuhörte, wie er den gesamten Sachverhalt noch einmal darstellte und letztendlich zu dem Schluss kam: Verurteilung nach Jugendstrafrecht wegen schwerer Körperverletzung mit Verletzungsvorsatz zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft und anschließend eine maximal 2-jährige Therapie in einer geschlossenen Psychiatrie. Der Nebenklägervertreter stimmte dem zu und fügte 18.000 Euro zu zahlendes Geld hinzu, zusammengesetzt aus Anwaltskosten, medizinischen Kosten, Einsatzkosten, Gerichtskosten, außergerichtlichen Anwaltskosten und Schmerzensgeld. Der Staatsanwalt schloss also endlich sein Plädoyer ab und er begann mit seinem. Dieser hielt sich aber kürzer und einfacher, wofür mein zu diesem Zeitpunkt schon überangestrengter Kopf sehr dankbar war. Er schloss sich der Staatsanwaltschaft zum größten Teil an, reduzierte jedoch die Freiheitsstrafe auf 1 Jahr. Bevor der Richter die Beweisaufnahme schloss und sich zur Urteilsfindung bis Mittwoch zurückzog, hatte der Angeklagte das letzte Wort. Zitat: Mir tut es unglaublich leid, was an diesem Tag geschehen ist, und ich habe und werde noch lange Zeit Gewissensbisse haben. Ich kann es nicht wieder rückgängig machen, aber ich kann es besser machen. Damit war die Hauptverhandlung für heute geschlossen. Und ich habe wieder einige neue Erfahrungen gemacht. Ich habe großes Vertrauen in die Kammer und den Vorsitzenden, dass sie ein faires Urteil und zufriedenstellendes Urteil für den Angeklagten finden. Tag 5. Heute also die Urteilsverkündung. Wie ich so bin, sitze ich nun schon eine ganze Stunde früher am Landgericht und genieße die entspannte Atmosphäre. Das schätze ich wirklich hier am Landgericht. Es ist sehr entspannt, die Leute sind immer gut drauf und haben anscheinend alle Freude an ihrem Job. Die Familie des Angeklagten traf ein und begrüßte mich. Sie waren sehr emotional, verständlicherweise. der letzte Verfahrenstag begangen. Als der Richter hereinkam und wir alle aufstanden, bat er uns nicht, uns wieder hinzusetzen. Er begrüßte uns nicht und begann direkt mit diesen Worten. Der Angeklagte wird wegen schwerer Körperverletzung zu 3 Jahren Jugendhaft und einer anschließenden Entzugsanstalt verurteilt. Im Saal brach Geschluchze aus. Sowohl der Vater als auch die Mutter saßen direkt neben mir. Sie taten mir unendlich leid. Dann ging es an die Urteilsbegründung. Der Haftbefehl gegen den jetzt Verurteilten wurde nicht eingestellt, da laut dem Gericht eine Fluchtgefahr bestand. Das Gericht hatte sich an das Plädoyer der Staatsanwaltschaft gehalten. Es gab anscheinend keine Tötungsabsicht. Der Geschädigte sei ein netter Typ gewesen. Es gab für eine Annahme, dass der Verurteilte sich auf einen Angriff des Geschädigten verteidigen wollte, keine Anhaltspunkte. Durch die Drogen sei er nicht mehr in der Lage gewesen, sich zu verständigen und hätte deswegen zum Messer gegriffen. Keine Seite legte einen Rechtswiderspruch ein und das Urteil war damit rechtsbindend. Als wir den Saal verließen, brauchten wir alle ein paar Minuten, um das zu verarbeiten. Ich persönlich war nicht wirklich mit diesem Urteil zufrieden, da ich keinen Grund für die ganzen 3 Jahre Haft sehe. Dies war also das Ende meines Praktikums. Für mich sehr interessant und das war wirklich ein krasses Erlebnis, würde ich so sagen. Und hat mir einiges gezeigt, hat mich einiges gelehrt. Ich war sehr glücklich, dass ich da sein durfte und dass ich von allen so gut aufgenommen wurde. Am Ende war es das mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen, wieder diese kleine persönliche Erfahrung. Vergesst nicht, ich sag's nochmal, den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Es dauert echt nicht lange und es unterstützt mich riesig. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und in 2 Wochen werde ich einen Gast in meiner Folge haben. Bis dahin, alles Gute. Ciao.